Wir lesen jetzt einen wunderbaren Text weiter aus diesem Philipperbrief. Paulus im Gefängnis wurde inspiriert, das einfach neu auf den Leuchter zu stellen, was Jesus Christus getan hat. Wie gewaltig dieses Werk der Erlösung für uns gewesen ist, wie gewaltig der Weg Gottes gewesen ist, um diese Erlösung zu bewerkstelligen. Dass er sich in eine Region, in eine Tiefe begeben hat, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die wir vielleicht sagen, von der wir sagen würden, so tief muss man doch nicht gehen, um jemand zu helfen. Gott in Jesus Christus ging an die tiefsten Tiefen, an die tiefsten Örter, um alle zu erreichen, mich, dich und jeden. Und das schreibt hier der Apostel Paulus an die Gläubigen in Philippi und sagt, das möge doch eure Gesinnung sein, so seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Erniedrigung Jesu hatte nicht nur zum Ziel, dass alle Knie sich deswegen beugen sollten, um anzuerkennen, dass Gott Gott ist und dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Herr aller Herren und der König aller Könige ist, sondern das Beugen der Knie vor ihm sollte darum geschehen, dass der Mensch beschenkt würde. Es ist eine Bittstelle, eine Bittstellung, eine Bitthaltung. Alle sollen die Knie beugen, um sich beschenken zu lassen. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber was ist die Erkenntnis der Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich brauche Gott in Jesus. Ich brauche seine Gaben. Ich brauche seine Zuwendung. Ich brauche seine Korrektur. Ich brauche sein Leben. Ich brauche die Führung durch die Zeit durch ihn. Ich brauche die Öffnung des Himmels zum ewigen Leben durch ihn. Alle Knie sollen sich vor ihm beugen, damit sie beschenkt werden. Natürlich, die andere Seite wird auch stattfinden, dass selbst der Feind bekennen muss, dass Jesus der Herr ist. Aber das erste Anliegen Gottes ist es, die Menschen zu beschenken durch diesen Weg, den er zu uns gegangen ist. Er erniedrigte sich in Christus bis zu einem Menschsein, als Mensch erfunden, so erschien er hier. Und er war gehorsam bis zum Tod. Und jetzt kommt die Steigerung bis zum Tod am Kreuz. Das war ein Tod des Fluches. Wer am Kreuz hing, galt als ein Verfluchter. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich so tief, dass er den Verfluchten auf der gleichen Ebene begegnete. Und somit wurde er ein Verfluchter. In dem Tod am Kreuz. So seid auch ihr gesinnt, sagt Paulus. Denn er nimmt ja Bezug auf das, was wir heute Morgen behandelt haben, auf diese Verse, dass doch das Wachstum zu dem Wesen Jesu hin geschehen soll. Macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Und dann kommt der Hinweis, seid so gesinnt wie Christus. Dann kommt ihr auch zur Erfüllung dieser Anforderung. In allen Stücken des geistlichen Lebens in dieser Welt ist Jesus selbst das größte und das einzige und das endgültige Vorbild. In allem. Es gibt nichts, was der Mensch als Vorgabe zum wirklichen Leben geben könnte. Wir finden nirgends ein Vorbild zum echten Leben, außer in Christus allein. In ihm allein. Was gut ist in dieser Welt, muss zuvor von Gott kommen. In unser Herz gesenkt werden, damit wir es tun können und auch andere empfangen dürfen. Um als Gemeinde in dieser Welt fruchtbar leben und wirken zu können, müssen wir also das Lebensverhältnis mit Jesus ungetrübt sein lassen. Und auf ihn und in seinem Wirken unser Leben ausrichten und abstellen. Auf ihn glaubensvoll sehen, haben wir heute Morgen gesagt. Aber warum sehen? Warum auf Jesus sehen? Wir sagten uns, um zu erkennen, wie er ist und wie wir sein sollen. Und was er uns, wir haben das Wort Kopie gesagt, durch den Heiligen Geist gegeben hat. Nämlich sein Wesen in uns. Sein Wesen in uns. Aber wenn wir uns betrachten, sagten wir ja, man sieht es oft nicht so. Es soll aber sichtbar werden. Seid gesinnt, wie Jesus auch war. Wir haben im Wort Gottes nicht nur die Vorgaben zum geistlichen Leben, tu dies, tu jenes, was gefällt Gott, klinke dich dort ein auf diesen Weg, sondern wir haben auch die Zusage der Erfüllung dieser Vorgaben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus Christus sagte nicht nur, und das wäre ja dann eine Zumutung für uns, wenn wir das erfüllen sollten, in der Bergpredigt, was wir alles tun sollen, die Feinde lieben, bitten für die schwierigen Umstände und dann wird das schon in Ordnung gehen. Das wäre eine Zumutung. Wer kann denn das tun? Wenn nicht zugleich die Kraft der Erfüllung dazu wäre. Sondern er verspricht auch, wie in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten und empfangen. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es empfangen. Also diese Zusage steht auch gleicherweise da. So wie zum Beispiel der Missionsauftrag. Wer könnte einen Missionsauftrag ausführen, wenn nicht durch die Kraft des Herrn? Die Jünger versuchten es, sie wollten es irgendwie tun, aber es ging nicht. Und der Herr sagt, bleibt zu Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters zu euch kommt. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen und erst dann werdet ihr die frohe Botschaft weitergeben können. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Vorher könnt ihr meine Zeugen nicht sein, obwohl der Herr Jesus gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und die Jünger haben gewiss gesagt, und Petrus sagte sogar, wenn ich mit dir sterben müsste, ich will dein Zeuge sein. Aber das geht nicht. Du kannst es nicht ohne den Herrn. Also Gott gibt uns nicht nur die Vorgaben, sei mein Zeuge, sondern ich bin in dir und dadurch wirst du mein Zeuge sein. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und mein Zeuge sein. Zu der Erfüllung des Wortes Gottes und dem Dienst im Aufbau der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, zeigt der Herr also den Weg, durch sein eigenes Beispiel der Erniedrigung. Der Weg der Erniedrigung ist der Weg des Beschenktwerdens aus der Höhe, aus dem Himmel zum Dienst auf Erden. Es ist der Weg zum fruchtbaren Handeln. Es ist die Ebene, auf der alle und alles erreicht wird. In der Selbsterniedrigung erreichen wir eine Handlungsebene, die dem Teufel verschlossen ist. Eine Handlungsebene, die er nicht betritt und nicht erreicht. Die Erniedrigung, da wo der Herr Jesus sich so tief erniedrigt hat, da reichte und wollte der Teufel auch nicht hinkommen. Er konnte das Werk der Erlösung auf dieser tiefsten Ebene nicht hindern und nicht stören. Und da merken wir, was der Apostel schon sagt, seid auch so gesinnt, geht auf diese Handlungsebene herab, denn dann könnt ihr ungestört Mitarbeiter am Reiche Gottes sein. Darum steht von dem Herrn Jesus ja geschrieben in Jesaja 53, er war nicht nur irgendwo niedrig, er war der Allerverachtetste. Er war so niedrig, wie es niedriger nicht mehr ging. Und wir würden sagen, wieso, er ist doch Gott. Er hätte doch einfach nur ein Wort mal sagen können und alles wegfegen können, was hinderlich ist, und dann zu uns treten und sagen, ich hab dich einfach lieb. Diese Form wäre immer gestört worden zwischen Gott und uns. Und wir wären nicht in den Genuss der Erlösung gekommen. Er musste so tief gehen, dass er freie Bahn zu unserem Herzen hat und auch wir zu ihm. Wir zu ihm. Und somit dann auch die Gläubigen zueinander und auch zu dem nächsten Menschen in dieser Welt. Diese tiefe Ebene. Er wurde deshalb der Allerverachtetste. Und weil man, wenn man sich so erniedrigt, wird man unwert in den Augen der anderen. Er war unwert in den Augen der anderen und der Allerverachtetste. Aber der Satan betritt diese Ebene nicht, denn er ist durchzogen von Hochmut und der Demonstration von Stärke, List und alle Eigenschaften, die man auf der untersten, tiefsten Ebene nicht findet. Er müsste sich selbst aufgeben, wenn er diese Tiefe, diese unterste Ebene beschreiten wollte. Und das scheut er. Es heißt ja schon im Paradies, in 1. Mose 3, die Schlange, und wir wissen, dass das ja eine Inkarnation war, wo sich der Widersacher, der Satan, reingebracht war, war listiger als alle anderen Tiere. Mit List und Tücke arbeitet er. Und das ist nicht möglich auf der Ebene der Erniedrigung. Auf der Ebene, wo man der Verachtete ist und der Allerverachtetste wird. Da hat man keine Handlungsfähigkeit mehr, um listig zu agieren. Da ist man ausgeschlossen. Oder wie es von ihm heißt, wie er spricht in Jesaja 14, den Anspruch stellt, ich will sein wie Gott. Also der Satan will nicht erniedrigt werden. Er will hoch. Ich will sein wie Gott. Jesaja 14, Vers 12. Das ist die Sprache, die auch hier der König von Tyrus, der ja beherrscht wurde vom Geist des Widersachers, laut wird und somit das Wesen des Satans offenbar gemacht wird. Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du doch vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Das ist also das Wesen, wir sehen es ja auch in unseren Zeiten, das Wesen des Widersachers. Er bringt die Leute gegeneinander, damit sie sich kaputt machen. Du aber dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, und will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist das Wesen des Widersachers. Und darum kann er nie herabsteigen auf die tiefste Ebene. Er müsste sich selbst verleugnen und das kann er nicht und das will er nicht. Er will immer hinaufsteigen, er will hoch sein, er will Gott sein, er will der Allerhöchste sein. Und darum erniedrigte sich Jesus auf diese Ebene, wo der Widersacher nichts mehr ausrichten kann. Und wir sollen uns auch durch denselben Geist Gottes auf diese niedere Ebene begeben, wo wir freie Handlungsmöglichkeit haben in der Begegnung untereinander, in der Liebe, wie es dann hier heißt, gleiche Liebe haben, gleiche Gesinnung haben. Da ist der Freiraum, da findet das plötzlich statt. Da wächst das auch und da wächst auch Gemeinde Jesu. Wo also das Wesen der Erniedrigung um Jesu Willen anzutreffen ist, gibt es keine Angriffsflächen und Lücken für den Feind. Da kommt er nicht hin. Hätte Gott uns nur helfende Maßstäbe gegeben, das Gesetz, an denen wir versuchten, mit seiner Hilfe etwas aufzubauen und gerecht werden zu wollen, dann wäre unsere Erlösung an dem Hochmut und Eigendünkel gescheitert. Wenn es darum ging, und das war ja das Problem auch der Pharisäer. Warum bekehrten sie sich nicht? Sie scheiterten an ihrem Hochmut, an dem vermeintlich Guten. Sie hielten das Gesetz, wie sie sagten. Sie hielten alles ein, sie waren gut. Und dadurch konnten sie den Weg der Erlösung nicht beschreiten und die Erlösung nicht in Empfang nehmen. Wenn Gott uns also nur diese Vorgaben gegeben hätte, würden wir an diesem Erlösungsangebot scheitern durch eigenen Dünkel und Hochmut. Wir würden Ruhm und Ehre an uns gesucht haben, weil wir alles so wunderbar und herrlich eingehalten haben, so wie es eben bei den gesetzlich Gläubigen geschieht. Aber durch die Erniedrigung kam Gott in Jesus auf unsere Ebene der Nichtigkeit, damit wir das ganze Leben, das für uns zubereitet ist aus der Ewigkeit, das Leben aus der Höhe hier erfahren und mit diesem Leben in die Höhe gehoben werden. Etwas tun zu können, was man nur in der Höhe letztlich erfährt. Alle gleiche Liebe. Das ist in der Höhe bei Gott zu erfahren. Aber dazu musste Jesus auf diese Ebene der Niedrigkeit, Nichtigkeit kommen, um uns das Geschenk erstmal zu geben, damit wir dann durch das Geschenk in die Höhe kommen. Denn wir haben ja gelesen, nicht nur, dass Jesus Christus erniedrigt wurde, sondern darum ist er auch erhöht worden und hat einen Namen gekriegt, der über alle Namen ist. Wir könnten dann sagen, liebe Philipper, dadurch werdet ihr ein Leben bekommen, das über allem Leben steht. Aber der Empfang dieses Lebens ist auf der tiefsten Stufe nur möglich. Da, wo nichts mehr gilt oder in den Mittelpunkt gesetzt wird, da, wo man frei wird von sich selbst, da, wo man Danke sagen kann dem Herrn. Also durch diese Erniedrigung kam Jesus Christus auf unsere Ebene, die Ebene der Nichtigkeit, damit wir das ganze Leben, alle Höhe von ihm empfangen könnten. Das ist unsere Nullebene, so nenne ich das mal. Unsere Nullebene, das ist die Ebene der Empfänglichkeit. Wenn wir nichts mehr sein wollen, dann bekommen wir alles. Wie sagt es der Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 12? Da spricht er von Erhöhung und Erniedrigung. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das heißt, der wird nicht zum Zuge kommen können. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird danach dann erhöht werden. Die Erniedrigung Jesu geschah aus Liebe. Und das deutet an, und das soll den Philippern, den Geschwistern dort auch neu gesagt worden sein, wenn ihr die Gesinnung Jesu sucht, so wie er sich erniedrigt hat, auch euch erniedrigt, damit die Dienstebene entsteht untereinander, muss es aus Liebe geschehen, nicht aus Zwang. Nicht eine Erniedrigung im Sinne von Druck, von Vorgaben, von Gesetz, von Gewalt, sondern freiwillig. Eine echte Erniedrigung kann nur durch Liebe geschehen, durch nichts anderes. Das andere ist eine selbsterwählte Frömmigkeit und Demut, sagt die Bibel. Selbsterwählte. Und da empfängt man nichts. Das ist ein Störfaktor im Leben der Gläubigen, wo das geschieht. Aber eine Erniedrigung aus Liebe, die öffnet die Ebene des Gebens und Nehmens zum Guten. Gottes Liebe befähigt immer zur Erniedrigung in uns, zur Erniedrigung durch den Heiligen Geist, zum Dienst auf einer Ebene, die in unser Menschsein nicht relevant ist bzw. nicht akzeptiert wird. Der Mensch möchte immer zur Geltung kommen. Der Mensch möchte immer erhöht sein. Der Mensch möchte immer beachtet sein. Er möchte immer etwas darstellen. Das ist kein Geheimnis, wir brauchen nur in die Welt schauen. Profilsucht auf allen Ebenen. Ja, ich denke da an eine Sängerin, die wir beide auch kannten. Die erzählte mal uns eines Tages, eine Begebenheit, dass sie zum Fleischer ging, glaube ich, ja, Sophie, zum Fleischer ging und wurde irgendwie schroff bedient, wurde nicht so richtig akzeptiert. Und dann sagte sie den Ausdruck und war ärgerlich darüber und sagte, wer ist man denn? Wer ist man denn, dass man so bedient wird? Ja, wer ist man denn? Ich möchte doch richtig bedient werden. Beachtet werden, guten Tag, Frau. Ja. Wer ist man denn? Ich bin doch schließlich eine Sängerin. Ja. Das steckt in unserem Fleisch. Das ist dies, warum der Mensch mit dem Menschen auch nicht gut leben kann. Jeder sucht Beachtung und will dadurch den anderen nicht beachten. Aber auf der Ebene der Liebe und der Erniedrigung durch Liebe kommt die Offenheit zustande, dass ich auch dort wirken und dienen kann, wo ich vielleicht erstmal nicht beachtet werde. Jesus Christus wurde von vornherein nicht beachtet, aber er ging auf die Ebene der Liebe und des Dienens und lud ein. Und die es gerne hörten, nahmen diese Einladung an. Die Liebe zum Nächsten ist also die Ebene der Erniedrigung. Diese Liebe zum Nächsten öffnet die andere Ebene, wo ich dem Nächsten begegnen kann. Das heißt, die Ebene, die ich vielleicht vom natürlichen Menschen nicht beschritten habe. Sie reicht bis dahin, dass auch dem schwächsten oder schlichtesten Bruder oder Schwester gedient werden kann. Das ist ja das Geheimnis auch einer lebendigen Gemeinde. Ich sage das oftmals in Berlin. Einer Gemeinde geht's nur dann gut, wenn es den schwächsten und elendesten Gliedern gut geht. Sonst geht's nicht gut. Das ist eine Tatsache, das kann man ablesen. Einer Gemeinde geht es geistlich nur gut, wenn es den einfachsten, den schlechtesten, den elendsten Gliedern auch gut geht. Und dazu braucht es diese Ebene des Dienens, der Begegnung mit diesen, damit es der ganzen Gemeinde gut geht. Paulus zeigt also den Philippern auf, anhand der Erniedrigung Jesu, wie sie zu der Erfüllung dieser Worte, die er zuvor geschrieben hat, kommen. Er hat ihnen ja nicht nur eine Vorgabe gegeben, nun seht mal zu, dass ihr in einem Sinn steht, sondern ihnen nun auch aufgezeigt, wie sie zu dieser einen Gesinnung kommen. Ich lese uns nochmal die vorhergehenden Verse. Er lobt sie und sagt, wenn unter euch Ermahnung ist in Christo, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tut, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Und dann kommt die Erklärung des Weges dazu. Seid so gesinnt, wie Christus gesinnt ist. Dann werden sich diese Worte auch erfüllen. Die Sehnsucht nach diesem Dienst in der Erniedrigung muss allerdings in uns aufbrechen. Das ist auch ein Punkt, den ich mir hier notiert habe. Einige Bibelstellen sagen uns und zeigen uns den geistlichen Wunsch als Vorzug in der Selbsterniedrigung leben zu wollen und da die Erfahrung des wirklichen Dienens zu machen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament lesen wir im Blick auf den König David. In 2. Samuel 6 wird beschrieben, dass David den Wunsch hatte, die Bundeslade, die ja zeitweilig außerhalb von Jerusalem, ja sogar außerhalb von Israel gewesen ist, die eine Zeit lang in den Händen der Philister gewesen ist, dann aber zurückkam in das Land Israel und noch ferne von Jerusalem stand, jetzt nach Jerusalem zu bringen. Als er diese Bundeslade, er rief viele Menschen zusammen, und zwar nicht nur das Gefolge des Hofstaates, sondern auch das Volk, das einfache Volk in Israel rief er zusammen, dass es mit ihm diesen wunderbaren Dienst verrichten könne, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Es steht hier geschrieben in Kapitel 6, David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bada in Juda, um die Lade von dort herzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Also sie wollten dieses wunderbare Werk tun, die Gegenwart Gottes, nämlich darin in dieser Bundeslade, lagen ja die Zeugnisse Gottes in die Stadt Jerusalem zu holen, damit auch die Schechina Gottes, die Wolkensäule, sich dort einstellt und Gott unter ihnen wohnen könnte. Und da begab es sich, dass sich David darüber so sehr freute, dass er anfing zu tanzen vor dieser Bundeslade. Er tanzte, er freute sich, und wenn man so tanzt, hat er möglicherweise auch sich ein wenig des schweren Obergewands entledigt und tanzte vor der Bundeslade. Da guckte aber seine Frau aus dem Fenster und sah das. Und sie schämte sich für ihn. Sie ekelte sich vor dieser Art, wie er sich dort benahm. Und sie maßregelte ihn auch und sagte, das ist nicht in Ordnung, wie du dich dort gegeben hast. Du hast dich mit dem einfachen Volk gleichgemacht. Du hast dich mit den Mägden und Knechten auf eine Stufe gestellt. Durch diese Handhabung. Aber David sprach zu ihr, Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch viel geringer werden, als du mich ihm dargestellt hast. Noch viel geringer werden als jetzt. Und ich will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Das ist ein Beispiel dafür des Dienens auf der untersten, niedrigen Stufe. Ich will lieber mit den Schwächsten, mit den Elendsten in der Gemeinde zu Ehren vor Gott kommen, als mich zu präsentieren in einer guten Glaubenssituation mit den Starken. Das wollte ihr David sagen. Ich will in meinen Augen noch geringer werden. Egal, Michael, wie du mich beurteilst, dass ich jetzt plötzlich auf der Stufe der König, auf der Stufe der Mägde und Knechte bin. Lieber will ich mit ihnen zu Ehren kommen. Ich will aber meinen Gott loben mit allen, die ihn auch loben. Ich will allen dienen können, die ihm angehören und auch ihm dienen. Ich weiß, früher sagte Bruder Nötzold, hat es öfter zitiert, ich habe das ja nicht so kennengelernt, sagt er, weißt du, es gibt ja ein Bruder nennen von oben nach unten. Da sage ich, wie, was gibt es? Bruder von oben nach unten? Habe ich ja auch noch nicht gehört. Ja, sagt er, das war bei uns auch so. Er kam aus dem Erzgebirge, auch im kirchlichen Raum war er. Der Pfarrer durfte den einfachen Bruder nennen, aber der Einfache durfte den Pfarrer nicht Bruder nennen. Das ist der Bruder von oben nach unten. Das habe ich da erst also gelernt, ja. Denn es sind ja unterschiedliche Ebenen. Ich kann doch den nicht einfach Bruder nennen, der ist doch da ganz oben. Aber er kann sagen, ja, mein Sohn und Bruder. Versteht ihr? Der Bruder von oben nach unten, das ist nicht die Dienstbasis, sondern der Bruder und die Schwester auf der gleichen Ebene. Ich will noch viel geringer werden in meinen Augen und ich will mit den Knechten und Mägden zu Ehren kommen vor Gott. In Sprüche 16, Vers 19 steht, besser niedrig mit den Elenden als Raub austeilen mit den Hoffärtigen. Besser niedrig mit den Elenden als Raub austeilen mit den Hoffärtigen. Oder in Römer 12 heißt es ja auch in Vers 16, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Immer wieder. Das ist nämlich die freie Handlungsebene, damit das Gute entstehen kann. Eine Gesinnung, eine Liebe, zur gleichen Erkenntnis herangewachsen werden. Oder in Römer 12, Vers 3, dass jeder von sich mäßig halte, also gering halte, keiner hoch von sich halte. Ich weiß, das ist ein Prozess, das steckt in unserem Fleisch gar nicht drin. Ich kenne das auch noch aus der Studienzeit im Musikwesen, da herrscht das Ellbogenwesen. Da heißt es hier nicht mäßig von mir halten, ich bin der Bessere, so heißt das. Du kriegst den Ton nicht, ich krieg den, bin besser. Mich muss man bevorzugen, ich muss diese Rolle haben. Ja, mich muss man erkennen. Da geht es nur um dies. Da ist man eifersüchtig und neidisch, wenn ein anderer die Rolle kriegt. Ich singe doch viel besser als der. Und so weiter. Nicht? Das ist unser Fleisch. Aber hier heißt es, dass jeder mäßig von sich halte, nämlich so, wie es Gott ihm gegeben hat, nicht wie er von sich denkt. Römer 14, Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt auf. Hier ist nicht nur der Schwache im körperlich Schwache gemeint, sondern da ist der auch geistlich Schwache gemeint. Der ist auf der Ebene zu suchen, wo wir einander Bruder und Bruder sagen können, Bruder und Schwester. Da sollen wir ihm begegnen. Du bist mein Bruder. Und der Schwachen Gebrechlichkeit, Römer 15, 1, sollen wir tragen. Also müssen wir uns auf diese Ebene begeben, wo der Schwache ist und wo er seine Gebrechlichkeiten offenbart und zeigen kann. In 1. Korinther 1, 27, also wir lesen das ja in der ganzen Schrift immer wieder aufs Neue, dass wir diese Ebene zum guten geistlichen Handeln, zum Aufbau der Gemeinde Jesu suchen sollen. Und ich habe mich immer wieder aufs Neue gefreut, schon am Anfang des Glaubenslebens, dass wir nicht die Macher sein müssen, sondern dass Gott selbst in uns der Arbeitende sein will und dass er die nicht gebrauchen kann und die nicht sucht, die etwas können. Er sucht immer die, die nichts können, die nichts können wollen, sondern ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Und das schreibt er auch in die Korinther. Die Korinther waren ja doch kluge Leute. Die hatten ja einen philosophischen Maßstab in die Welt gebracht, nach dem sich ja alle richten sollen. Die Korinther. Ja. Und da, an diese genau hat er das geschrieben und sagt, dass ja Gott gerade die erwählt, die nichts gelten. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Was schwach ist vor der Welt, wo die Welt sagt, Mensch, der taugt ja gar nichts und dies und ja, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er das, was nichts ist, stark macht und zunichte macht, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Wir merken also, die Handlungsebene der Erniedrigung entspricht nicht dem natürlichen Menschen, dem Denken in der Welt, ist aber bereitet und frei dem gläubigen Menschen, dem geistlich gesinnten Menschen, der Jesus leben und dienen will und der Gemeinde dienen will. Nichts gelten, schwach sein dürfen, niedrig sein. Das gefällt Gott, denn dann kann er handeln. Denn das Handeln am Nächsten, auch in einer Gemeinde, im Aufbau, am Leibe Christi, ist nicht ein Handeln des Menschen am Menschen, sondern Gottes an sich selbst, an dem nächsten Gottesmenschen. Er dient sich selbst durch den einen zu dem anderen. Denn in beiden ist derselbe Heilige Geist. Er dient sich selbst. Und darum darf der Mensch nicht etwas sein wollen, sonst geht dieser Dienst nicht. Was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott erwählt. Darum wiederum die Aufforderung, 1. Korinther 8, Vers 9, seid kein Anstoß für die Schwachen. Seid kein Anstoß. Lebt auf dieser Ebene der Fördernis, der Förderung für die Schwachen. Seid kein Anstoß zum Bösen, sondern dient ihm. Denkt immer wieder an das Wort, so will uns gesagt werden, hier im Philipperbrief, seid gesinnt, wie Christus auch war. Er erniedrigte sich selbst. Er nahm Menschengestalt an und er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das war die Stelle, wo er erhöht wurde über alle Höhen, über alle Namen. Seid kein Anstoß für die Schwachen. Paulus schreibt also von dieser göttlichen Liebesebene in der Erniedrigung. Und er selber sprach da von sich auch, wie er plötzlich handeln konnte und handeln wollte durch Jesus Christus. Bevor er gläubig wurde als frommer Jude, war er nicht bereit, das Schwache zu segnen, zu begegnen. Das Schwache musste ignoriert werden oder ausgemerzt werden. Denken wir mal einfach an die Pharisäersprache im Blick auf den Mann, der blind geboren war, diesen Jungen, den jungen Mann, und der geheilt wurde durch Jesus Christus. Sie befragten ihn immer, wie bist du denn sehend geworden und so weiter. Und er erklärte dann, durch wen er sehend geworden ist, und das muss doch der Messias sein. Und dann haben sie sich aufgeregt, haben gesagt, du bist ganz in Sünden geboren, du lehrst uns. Also halt den Mund. Du bist ein ganz Schwacher und Elender. Verlange nicht etwa, dass wir uns auf deine Ebene begeben und uns mit dir über das Heil unterhalten. Über den Messias, verstehen wir diese Sprache, ja? Und Paulus sagt, und er hat es vorher auch nicht so gemacht wie später, aber in 1. Korinther 9, Vers 22 sagt er, jetzt bin ich den Schwachen ein Schwacher geworden, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ja, das ist eine ganz neue Ebene, Arbeitsebene im Glauben. Und dann erzählt er noch von vielem anderen, was er geworden ist, um sie zu gewinnen. Auf ihre Ebene gegangen, um sie einzuladen und sie zu fördern im Glauben. In diesem geistlichen Zusammenhang spricht er auch oder erfährt eben auch die Antwort Jesu und das praktische Erleben im Blick auf sein Leben. Wir wissen, er war krank, er hatte etwas Krankheitsherde oder ein Pfahl im Fleisch, der ihn hinderte, so sein zu können, wie er sein wollte, und hat den Herrn gebeten, dass ihm diese Krankheit genommen wird. Der Herr hat ihm die Krankheit nicht genommen, hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist nicht in deiner Stärke vorhanden oder möglich zu arbeiten, sondern ist nur kräftig in den Schwachen. Und das müssen wir einfach in dem Zusammenhang lesen. Darum sagt er, den Schwachen bin ich jetzt lieber ein Schwacher, damit ich ihm dann dienen kann. Vorher war ich zu stark. Um segensreich, fruchtbar und ergänzend als Kind Gottes arbeiten zu können, rühmte sich dann der Apostel und sagt, ich rühme mich jetzt der Schwachheit. Ich rühme mich allermeistens der Schwachheit, denn nur wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark. Dann funktioniert das Leben miteinander in der Gemeinde. Dann funktioniert es auch im Wachstum zu der gleichen Liebe und Gesinnung, die Jesus Christus hat. Nur auf dieser Ebene. Das klingt paradox für unser Menschsein. In der Welt ist alles genau umgekehrt. Um etwas zu erreichen, um eine Einheit zu kriegen, müssen alle nach oben powern und so groß wie möglich sein und alle fleißig sein, etwas lernen, etwas vorweisen können an Qualität, um Anerkennung zu finden, Gemeinschaft zu finden, nicht am Rande der Gesellschaft leben zu müssen. Und hier im Geistlichen ist genau umgekehrt. Entleert von der eigenen Kraft, in die Schwachheit gezogen werden, da wo wir nichts mehr machen können, da pulsiert die Gemeinschaft, die Anerkennung, das Annehmen, das Miteinandergehen. In Psalm 138, Vers 6 steht auch geschrieben, wo schaut der Herr hin? Der Herr sieht auf das Niedrige, nicht auf das Hohe. Er schaut auf das Niedrige. Und in diesem Lobgesang des Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, kam es auch zur Sprache. Durch den Heiligen Geist sagt er, Gott stößt die Gewaltigen vom Stuhl und er hebt die Niedrigen auf. Die Niedrigen auf. Jeder soll so gesinnt sein, schrieb der Apostel aus dem Gefängnis an die Gemeinde zu Philippi. Jesus Christus, obwohl Gott und in göttlicher Gestalt, hielt dies nicht fest, sondern entäußerte sich und nahm unsere Ebene an. Knechtsgestalt, in der Niedrigkeit gleich, tat dies aus Liebe zu uns und blieb in dieser Stellung bis zum Tod, bis zur Bezahlung unserer Sünden, unserer Begrenzung. Er gab nicht Ruhe, Er blieb so lange auf dem Boden der Niedrigkeit, bis wir befreit waren. Das ist also auch ein Zeugnis dafür des Dienens untereinander in der lebendigen Gemeinde, dass wir so lange bleiben auf dieser Ebene des Nächsten, bis ihm geholfen wurde und er weiterkam. Wir helfen manchmal, und da muss man sich immer wieder selber kontrollieren, mich abfragen mit Worten. Wir geben gute Ratschläge und sagen, weißt du, das müsstest du so machen und das müsstest du so machen. Ja, ja, und da machst du das ja auch falsch und dann mach du das mal so. Die Worte hört derjenige, aber geholfen wird ihm nicht. Nur dann, wenn ich auf diese Ebene gehe des Nächsten und ihn des Weges begleite, wenn dich jemand nötigt, eine Meile geht zwei mit ihm, dann bringen auch die einladenden Worte Frucht. Jesus blieb auf dieser Tiefe so lange, bis er uns gänzlich erlöst hat und den Weg zum wirklichen Leben aus Gott freigemacht hat. Er nahm sogar die Verfluchung auf sich. Er war nicht nur gehorsam bis zum Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz. Bis zum Tod eines Verfluchten, damit von uns der Fluch weggenommen werden könnte und wir frei werden. Und wir gesegnete Leute werden, die vor Gott stehen können und für Gott in dieser Welt arbeiten können. Diese Dienstgesinnung soll ein Leben lang in uns vorherrschen, das ganze Glaubensleben lang auf der Erde, bis dass wir hinaufgenommen werden in die Herrlichkeit. Und diese Dienstgesinnung ist gepaart mit Opferbereitschaft. Das hat Jesus Christus auch gezeigt. Er kam nicht nur auf unsere Ebene, sondern er opferte sich. Und wenn wir da gegen uns ehrlich sind, gegen unseren natürlichen Menschen, ist es ein Opfer, wenn wir uns auf eine andere Ebene begeben, die nicht die unsere ist. Es ist ein Opfer. Die Opferbereitschaft gehört dazu. Und meine Frau, die sagte dann mal, eigentlich sind die Leute zu bewundern im Pflegeheim, wenn sie das oft gesehen hat. Die sind zu bewundern. Was die tun an dem nächsten Menschen. Die stehen ja höher als jeder Philosoph oder hoher Musiker oder was, die man alle bewundert in dieser Welt und beklatscht. Was die tun. Die begeben sich auf diese Ebene dieser elenden Menschen und dienen ihnen und das dann noch mit einem freundlichen Gesicht jeden Tag, nicht nur an einem Tag. Das ist ein Wunder auch der Gnade, dass so etwas möglich ist. Paulus sprach also zu den Philippern von dieser Opferbereitschaft, des äußeren Lebens, das äußere Leben zum Opfer zu bringen, damit dem Nächsten auch gedient werden kann. Und er sprach auch im Blick auf seinen Dienst. Also er gab sich ja immer auch zum Zeugnis, sagt, ich mache das ja auch so, ich rede das nicht zu euch, sondern ich mache das so. Und sprach dann im zweiten Kapitel, Vers 17 steht das dann, und wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, dann freue ich mich. Dann freue ich mich dennoch, wenn ich auch geopfert werde. Ich bin bereit. Also damit wollte er sagen, die Gesinnung ist jetzt in mir, dass ich die Bereitschaft habe zu diesem Opfer. Das ist eine Voraussetzung, um auch diese Ebene der Erniedrigung und des Dienstes überhaupt beschreiten zu können, damit der Leib Christi untereinander harmonisch arbeiten kann. Ich bin bereit, wenn es auch Opfer kostet, zu diesem Dienst. Petrus, der Apostel, meinte das auch und schrieb es in 1. Petrus 2, Vers 5. Ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, damit ihr opfern könnt geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Die gesegnete Erniedrigung im Dienst in der Gemeinde lässt uns dem Tod Jesu ähnlich werden und somit aber auch seinem Leben, der Kraft der Auferstehung. In Römer 6, Vers 5, da wird ja auch immer wieder von diesem Wechsel vorher und nachher gesprochen. Gott dienen im alten Leben und auch im neuen Leben. Das ist ein Wechsel, der nur vorgenommen werden kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht es, denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tode, in dieser Erniedrigung, so werden wir ihm auch in der Auferstehung, in der Handlungsfreiheit des neuen Lebens gleich werden. So werden wir dann auch diesem Wirken Jesu ähnlicher und gleich werden. Das heißt also siegreich sein, wie er siegreich war, fruchtbringend für die Ewigkeit sein, wie er fruchtbringend war, ein erfülltes geistliches Leben im Dienst am Nächsten haben können und der Welt zurufen dürfen, dass sie versöhnt werden kann mit Gott. Die Glaubensgeschwister in Philippi sollten neu erkennen und lernen, dass sie nicht den Schwierigkeiten in der Nachfolge Jesu aus dem Weg gehen müssen, sondern den immer freien und gangbaren Weg der Erniedrigung und Demut suchen dürfen und erfahren dürfen, nach dem Vorbilde ihres Herrn und Heilandes. Er wird sie und alle Gläubigen nach dieser Zeit hoch erheben. So wie er einen Namen über alle Namen bekommen hat, wird er auch diejenigen, die auf die tiefste Ebene zum Dienst sich haben ziehen lassen, beschenkt worden sind, in die höchsten Höhen mitnehmen, nämlich in seine Herrlichkeit. Darum spricht er auch davon in der Endzeitrede in Matthäus 24, dass nach der Trübsal, nach den Anfechtungen, nach dieser schwierigen Zeit, er wiederkommen wird mit großer Herrlichkeit, Macht und Kraft. Trübsal ja, aber lasst euch die Hitze nicht befremden, sondern bleibt auf dem Boden des Dienstes in der Erniedrigung. Dann wird auch Herrlichkeit, Kraft und Macht sich offenbaren durch Jesus Christus in eurem Leben, in dieser Welt. Das sollen wir auch daraus neu lernen. Denn Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ein letztes Wort noch dazu. Das habe ich hier. Zweierlei dürfen wir also lernen daraus, so wie die Philipper. Keine anbetungswürdige Person gibt es, außer Jesus Christus. Und nur durch demütige Erniedrigung gelangen wir zur Erhöhung im wahren Leben aus Gott. Keine anbetungswürdige Person außer Jesus Christus. Und nur durch die Erniedrigung erlangen wir auch die Geschenke Gottes zur Erhöhung in sein ewiges Reich. Und zum Leben somit miteinander.